ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Mit Claudia Deeg und Frederik Merks.
Und mit einer besonderen Ausgabe vor der Landtagswahl. Wir haben uns mit den Spitzenkandidatinnen und Kandidaten aus Rheinland-Pfalz zum Gespräch getroffen. Diesmal mit Gordon Schnieder von der CDU.
Guten Tag.
Guten Tag.
Hallo Herr Schnieder. Sie haben am Tag, an dem die Nachricht kam, dass der oberste Führer des Iran bei einem amerikanisch-israelischen Luftangriff ums Leben gekommen ist, bei X gepostet: Wenn das Regime fällt, gewinnt die Freiheit. Und Rheinland-Pfalz trage jetzt eine besondere Verantwortung wegen der Militäreinrichtungen hier im Land. Mhm. Trifft Rheinland-Pfalz auch eine besondere Gefahr in dieser Zeit?
Und ich glaube, dass wir gut abgesichert sind, auch in Rheinland-Pfalz, aber muss jetzt die Augen aufhalten. Wir sehen, wie das Regime gerade um sich schlägt, auch im Nahen Osten. Und deswegen ist nicht ausgeschlossen, dass eben auch auf der Welt es Anschläge geben würden. Dann geht es gerade, weil wir Drehkreuz auch hier sind, um die amerikanischen Stationierungsstreitkräfte, um die Basen hier in Rheinland-Pfalz, aber eben auch um den Schutz und die Sicherung der jüdischen Einrichtungen im Land.
Finden Sie den Angriff der USA und Israels auf den Iran richtig?
Das ist immer eine schwierige Frage. Wir sehen ein Terrorregime, was über Jahrzehnte das eigene Volk unterdrückt hat, was gefoltert hat, vergewaltigt hat, gemordet hat, noch in den letzten Wochen mehrere 10.000 Menschen das eigene Volk unterdrückt, aber ganz besonders Terror in die Region bringt. Über die Milizen Hamas, Hisbollah, über die Houthi-Milizen, das ist einfach ein ganz unsicherer Bereich. Das ist ein Terrorspieler. Und von daher, wenn Israel sich in seiner Existenz bedroht sieht, und der Iran hat immer gesagt, er möchte Israel auslöschen und die Vereinigten Staaten auch vor den Vereinten Nationen davon gesprochen hat, dass der Angriff völkerrechtsgedeckt ist, dann musste dann jetzt an dem Zeitpunkt das auch durchgeführt werden.
Schauen wir auf Rheinland-Pfalz und auf den Wahlkampf. Gehen wir Ihren Backstage-Ausweis durch, den Sie auch umhängen haben, und starten die Zeit und stellen Sie vor dabei.
20 Minuten für alle. Los geht's.
Gordon Schnieder von der CDU, Wahlkreis 20, das ist die Vulkaneifel, 50 Jahre alt, Diplom-Finanzwirt. Und was die Interessen angeht, haben Sie angegeben: Wandern, Kochen, Sebastian Fitzek-Bücher.
Ja.
Da haben wir uns gefragt, also das sind ja Psycho-Thriller, die Fitzek-Bücher, stehen immer oben auf den Bestsellerlisten, gerade wegen der Spannung. Was ist in Ihren Augen spannender, ein Fitzek-Buch oder der Wahlkampf in Rheinland-Pfalz?
Das Fitzek-Buch hat eben seine ganz besonderen Begebenheiten immer. Das ist, man liest ein Kapitel zu Ende und will direkt das nächste machen. Das sind immer sehr, sehr kurze Kapitel.
Im Wahlkampf
und Wahlkampf hat ja weniger mit Thriller zu tun, hat mit Spannung zu tun, hat auch mit Anspannung zu tun. Aber manche Überlegungen, die sich der Autor schon macht, da muss man sich fragen, wie man auf die ein oder andere Idee kommt. So tief geht es dann im Wahlkampf in dieses Thriller-mäßige nicht.
Okay, wir haben Ihnen was mitgebracht,
ja?
Herr Schnieder. Wir haben hier immer so eine Kiste bei uns im Backstage-Studio.
Und da hole ich jetzt was raus.
Ja.
Und zwar ein Kissen mit einer Aufschrift. Da steht Power Nap drauf. Das würden wir Ihnen gerne überreichen und mitgeben. Haben Sie eine Idee, warum da Power Nap draufsteht?
Weil ich glaube, ich bin mal gefragt worden, was ich aus meiner Sicht Besonderes kann. Und ich habe die Fähigkeit, dass ich nahezu überall schlafen kann, also auch kurze Schlafsequenzen einlegen kann und mich darüber sehr schnell erholen kann.
Also auch im Dienstwagen von Mainz nach Birresborn, 180 Kilometer, da mal.
Da kann man das, das kann man zwischen den Terminen machen, so wie es dann auch notwendig ist. Mhm. Nehme da gerne jede Minute mit, wenn man das braucht oder wie es braucht.
Es gibt auch Leute, die sagen, sie würden gerade probieren, im Schlafwagen in die Staatskanzlei zu fahren und sie seien ein bisschen zu passiv im Wahlkampf.
Kann ich gerne einladen, mich zu begleiten. Ich bin noch vor der heißen Wahlkampfphase im letzten Jahr 85.000 Kilometer gefahren. Das ist eine ganze Strecke. Ich bin jeden Tag von morgens bis abends unterwegs. Das hat eigentlich schon vor etwa 3 Jahren begonnen, als ich den Fraktionsvorsitz übernommen habe in der Fraktion. Gehen meine Wochen eigentlich von montags morgens bis Sonntagnachmittag. Daran hat sich jetzt an der Taktung was geändert, aber ich bin ordentlich unterwegs und von daher ist das kein Schlafwagen.
Die Zeit an sich ist es ja vielleicht auch gar nicht so, sondern es ist ja vielleicht auch das, was man in der Zeit macht oder sagt oder auch nicht sagt. Also bloß keine Aufreger produzieren im Wahlkampf, das scheint so die Strategie zu sein. Denn Sie haben ja, oder haben Sie, warum haben Sie die Debatte so abgewürgt zuletzt in Ihrer Partei, als es darum ging, Lifestyle, Teilzeit, länger arbeiten, mehr arbeiten?
Also ich gehe keinem Konflikt aus dem Weg und ich benenne die Themen alle so, wie sie auch auf den Tisch kommen, und ich habe eine deutliche Aussprache. Und das habe ich bei den beiden Themen Lifestyle, Teilzeit gehabt, genauso.
Das haben Sie als Schnapsidee bezeichnet.
Und zwar sehr schnell.
Das war es, genau. Es war ein Kampf um die Schlagzeile. Es ging gar nicht mehr inhaltlich darum, wie wir Anreize schaffen für die, die in einer Teilzeitfalle gefangen sind oder die aus familiären Gründen Teilzeit machen. Und wenn man das mit dieser Überschrift von Anfang an versieht, ist das Thema tot. Dann kann ich nicht mehr ernsthaft drüber diskutieren. Und wenn man damit auch Menschen in Misskredit bringt und damit so eine Aussage macht, als wenn das alles Lifestyle-Teilzeit wäre, dann ist das eine Schnapsidee.
Aber die Notwendigkeit für die Debatte sehen Sie schon, nur um das richtig zu verstehen.
Die Notwendigkeit der Debatte, wie schaffen wir es, Anreize zu schaffen, dass die...
Und länger zu arbeiten, mehr zu arbeiten.
Dass die in der Teilzeit sind und dort raus möchten. Es gibt auch viele Menschen, die in einer Teilzeitfalle sind. Wie schaffe ich es, Anreize zu setzen und Rahmenbedingungen zu setzen, dass sie rauskommen für die, die da raus wollen? Der überwiegende Teil macht das nicht aus diesem, wie das in der Überschrift suggeriert worden ist, aus Lifestyle. Der überwiegende Teil kümmert sich um die Familie, um Kindererziehung und pflegt die Angehörigen. Und dann kann ich das nicht mit so einer Überschrift verunglimpfen. Und deswegen habe ich da sehr schnell und direkt Stellung zu bezogen.
Wir hatten es eben vom Schlafwagen bzw. auch vom Schlafen im Dienstwagen. Gucken wir mal auf diejenigen, die selber fahren müssen, vielleicht auch in Rheinland-Pfalz große Distanzen zurücklegen müssen. Sie wollen, wir haben in Ihrem Wahlprogramm geguckt, den Führerschein schon mit 16 möglich machen, damit junge Leute auf dem Land mobil sind, zum Beispiel auch zur Ausbildungsstätte fahren können. Das kann aber ja eigentlich nur begleitetes Fahren sein mit 16, oder?
Also es geht in der Aussage darum, dass wir genau für die in der Ausbildung sind, das Ganze hinbekommen. Wir merken, dass wir gerade in ländlichen Regionen eine Ausdünnung von Lehrberufen an berufsbildenden Schulen haben. Und sich manche jungen Menschen, die diese Distanzen nicht dass ich bringe, gar nicht für diesen Beruf entscheiden. Und deswegen die Frage aufwerfen, und ich würde das gerne so sehen, dass man dann den Weg zur Berufsschule dann mit dem Kfz auch...
Aber schon mit 16?
Mit 16 hinbekommen kann. Und das ist elementar. Wir erleben ganz viele Berufe, die nicht mehr, auch in meiner Heimat, nicht mehr gelernt werden, weil einfach die Distanzen zu groß
sind. Aber da muss ja dann jemand daneben sitzen. Derjenige, der 16-Jährige, darf ja nicht alleine fahren. Also ja,
wir müssen Regelungen ändern, dass das für diese Strecken machbar wird. Wenn ich eine Eingrenzung von Berufsbildern habe und merke, das geht nicht, der öffentliche Personennahverkehr funktioniert in diesen ländlichen Regionen nicht, dann müssen wir uns da auf einen anderen Weg machen und da muss es Ausnahmemöglichkeiten geben.
Das klingt nach einer einfachen, pragmatischen Idee. Wir haben so ein bisschen aber nachgelesen und nach unseren Infos kann man alleine fahren in der EU bis jetzt eigentlich mit 16 noch nicht. Da gibt es Bestimmungen, da muss man möglicherweise auf EU-Ebene ran. So einfach, wie sich dann vielleicht im Wahlprogramm erstmal liest, ist es möglicherweise in der Umsetzung.
Es geht ja mal um die Idee, die man reinbringt und sagt, wir erkennen hier, dass es Problemlagen gibt in ländlichen Räumen. Und ich muss sagen, wie will ich denen begegnen? Es gibt kein Recht, was man nicht ändern kann.
Anderes Problem beim Führerschein, der ist richtig teuer, den muss man sich ja erstmal leisten können. Die SPD sagt, das Land soll die Gebühren übernehmen, also das ist quasi ein Zuschuss. Sie sagen, wir warten drauf, dass der Bund das regelt, Ihr Bruder, Bundesverkehrsminister. Warum?
Also ich würde mich gerne bis heute mal interessieren, welche Gebühren das Land denn übernehmen will. Die TÜV-Gebühren oder die Gebühren
so haben wir
bei den Kommunen. Mit welchem Verfahren will man das abrechnen? Sagt man, die Kommunen dürfen das nicht mehr im Katalog haben.
Aber die Frage ist doch, Geld in die Hand nehmen vom Landesseite oder nicht?
Wir reden entweder über die TÜV-Gebühren von, ich glaube, 50 Euro oder
ein anderes. Aber finden Sie die Idee gut? Also, dass das Land sich
Ich weiß nicht, dass man das bürokratiearm hinbekommt. Mir geht es darum, dass wir es schaffen, wieder für junge Menschen auch Führerscheine attraktiv zu machen. Da ist der Bund gefordert, da macht man sich im Moment auf den Weg. Das andere ist, ich sag mal, nice to have. Das kann man auch gerne verfolgen, aber es ist nicht der große Schlag, ob junge Menschen sich deswegen den Führerschein leisten oder nicht leisten können.
Kein klares Ja oder Nein. Nee. Aber wir hoffen, dass wir das jetzt kriegen bei einer Ja- oder Nein-Antwortrunde. Wir geben ein paar Antwortmöglichkeiten vor und Sie sagen bitte nur Ja oder Nein.
Führerschein auf Anhieb geschafft, Ja oder Nein?
Ja.
Schon mal eine Rede von ChatGPT schreiben lassen, Ja oder Nein?
Nein.
Ein Pflichtjahr für junge Menschen, Ja oder Nein?
Ja.
Social-Media-Verbot für alle unter 14, ja oder nein?
Ja.
Zahnarztkosten selbst zahlen, ja oder nein?
Nein.
Schon mal gekifft, ja oder nein?
Nein.
Cannabis wieder verbieten, ja oder nein?
Ja.
Schnelle Arbeitserlaubnis für Geflüchtete, ja oder nein?
Ja.
Da sind wir auch bei den Sprach- und Integrationskursen, die Sie gerne verpflichtend hätten ab dem ersten Tag, wenn jemand herkommt. Der Bundesinnenminister von der CSU will Sie gerade einschränken. Haben Sie sich schon in Berlin beschwert?
Nein, deswegen hatte ich auch gerade bei der letzten Frage etwas gestockt. Es geht für mich darum, dass wir uns um die Menschen kümmern, die eine Bleibeberechtigung haben, wenn sie zu uns sind, dass wir sie dann auf die Kommunen verteilen und vom ersten Tag an sagen, Sprachförderung, Arbeit und damit auch soziale Integration. Und wir haben im Moment einen Überlaufen der Kurse auch mit Personenkreisen, die da nicht unbedingt diese Kurse permanent belegen sollten. Von daher sage ich, für alle die, die hierher kommen, die vor Krieg, Terror, politischer Verfolgung fliehen, die eine Bleibeberechtigung haben, die hier integriert werden wollen, die hier Heimat finden, Sprache ab dem ersten Tag.
Sie machen da die Unterscheidung danach, wer welche Bleibeperspektive hat. Die machen Sie ja auch auf bei der Frage, wann Menschen, die in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes sind, auf die Kommunen verteilt werden, auch um Kommunen finanziell zu entlasten. Wir haben uns die Frage gestellt, weil wir das in Ihrem Wahlprogramm nicht gefunden haben, gilt das auch für Familien mit schulpflichtigen Kindern, dass Sie die erstmal in den Erstaufnahmeeinrichtungen behalten wollen?
Also zuerst möchte ich das nicht aus finanziellen Gründen für die Kommunen, sondern wir merken, dass wir auch mit dem Wohnraum immer enger werden. Und wir müssen das Gesamtteil betrachten. Das heißt, wer keine Bleibeberechtigung hat, muss auch zeitnah nach Hause zurückgeführt werden. Diese Verfahren müssen insgesamt schneller werden. Jetzt können wir uns Einzelpunkte rauspicken und sagen, aber dann sind Familien, wie klein sind die Kinder, sind die größer?
Im Moment ist es so, schulpflichtig werden sie schneller auf die Kommunen verteilt, damit die Kinder in Kita oder Schule gehen können. Und da ist die Bleibeperspektive erstmal egal.
Ja, dann macht das auch Sinn, wenn man in Kita und Schule geht. Wobei wir auch bei Kita, und da sehen wir, wo die Problemlagen sind, uns fehlen 19.000 Kita-Plätze. Der Zustrom der Menschen hat ja nicht nur Auswirkungen auf kommunale Finanzen, auf Wohnraum, sondern immer auf Infrastruktur,
aber
auf Gesundheit, auf Schule und auf Kita. Und uns fehlen 19.000 Plätze. Wir müssen die Verfahren insgesamt beschleunigen, dann können wir die Einzelfragen immer noch gerne beantworten. Das Ziel darf aber am Ende des Tages nicht sein, dass ich über eine längere Dauer hier bleibe und daraufhin dann ein Anrecht habe, dauerhaft hier zu bleiben. Wir müssen immer noch unterscheiden und wir können uns auch nur wirklich um die kümmern, die hier eine Bleibeperspektive haben, wenn ich mich von denen dann auch zügig trenne, die eben nicht bleiben dürfen, und dann muss ich sie nach Hause zurückführen.
Schauen wir gerade mal auf die Kitas, weil da ist Ihr Vorschlag, dass das letzte Kita-Jahr vor der Grundschule verpflichtend sein soll. Es gehen ja jetzt schon fast alle wirklich in so ein Grundschuljahr, in das Kindergartenjahr vor der Grundschule. Also das scheint ja nicht zu reichen, weil die Sprachkenntnisse nicht ausreichen. Insofern wäre nicht die Frage eher, ob man da früher ansetzen muss?
Na, erstmal will ich überhaupt kein Kind zu Hause zurücklassen, sondern wir nehmen alle mit. Und dann ist das als Vorschuljahr aus Sicht der Grundschule gedacht. Das heißt, es geht nicht darum, dass ich.
Vorschuljahr, genau, aber in der Kita,
Es geht nicht darum, dass die Kinder in der Kita sind, sondern was ich in dem Jahr mit diesen Kindern mache. Wir erleben eine große Anzahl von jungen Menschen, die am ersten Tag der Grundschule nicht grundschulreif sind. Das liegt vor allen Dingen an den mangelnden Sprachkenntnissen. Das liegt aber auch daran, dass sie einen Stift nicht halten können, mit einer Schere nicht ordentlich umgehen können. Das müssen wir ihnen beibringen. Die Forderung von mir ist auch schon seit Jahren verpflichtende Sprachstandserhebung und verpflichtende Sprachförderung für alle. Und für die, die dann auch andere Fähigkeiten beigebracht bekommen müssen, brauchen wir dieses letzte verpflichtende Kita-Jahr als Vorschuljahr. Dort wird Sprache nochmal gefördert und dort werden die anderen Vorläuferfähigkeiten eben auch gefördert, sodass wir am ersten Tag Grundschule wirklich mit Lesen, Schreiben, Rechnen beginnen.
Aber nochmal ganz kurz die Frage, wenn von den Fünfjährigen in Rheinland-Pfalz jetzt schon 98% in den Kindergarten gehen, bevor sie dann in die Grundschule gehen.
Scheint das nicht sehr erfolgreich zu sein, wenn ein Drittel der jungen Menschen nicht grundschulreif ist, wenn sie eingeschult werden.
Aber warum ist Pflicht dann die Lösung?
Die Pflicht ist die Lösung, dass alle gehen und dass ich das Programm vorgebe, was in dem Jahr dann gelehrt wird. Sprache, Stift halten, mit Schere umgehen, das Ganze drumherum. Das muss passieren und das müssen wir verpflichten machen, damit alle diese Inhalte bekommen und wir für alle Kinder im Stand haben, vom ersten Tag an dann auch Bildungschancen zu haben. Die bisher Sprache nicht können, es dann können. Aber es ist auch gerecht denen gegenüber, die ab dem ersten Tag Lesen, Schreiben, Rechnen lernen könnten, aber aufgehalten werden, weil wir noch Wochen und Monate damit zubringen, alle Kinder in den gleichen Stand zu bringen.
Nach der Kita geht es in die Grundschule. Auch da wollen Sie klare Regeln. Sie sagen, es muss eine Betreuungsgarantie geben. 8 bis 14 Uhr soll verpflichtend für alle klar sein, da ist Schule.
Das ist eine Grundschulgarantie, ist nicht nur Betreuhung. Ja.
Die SPD sagt, das ist eine Stechuhrschule, was Sie da vorhaben. Was sagen Sie?
Ja, ich sehe jetzt nach 35 Jahren SPD-Verantwortung in der Bildungspolitik, wo wir gelandet sind. Wir haben ein Drittel junger Menschen, die nicht grundschulreif sind, wenn sie eingeschult werden. Wir sind Spitzenreiter bundesweit, was die Sitzenbleiberquote in der Grundschule betrifft. Wir entlassen jedes Jahr rund 3.000 junge Menschen, trotz des Versprechens, keiner ohne Abschluss, ohne Schulabschluss, nach draußen. Die haben auch Lebensträume. Und ich erlebe gerade, dass sie in der Verantwortung Leistung der SPD-Landesregierung geführte Bildungspolitik dazu führt, dass diese jungen Menschen diese Träume nicht leben können. Und deswegen möchte ich eine Verlässlichkeit nicht nur in der Kita, sondern ich möchte Verlässlichkeit in der Grundschule. Von Montag bis Freitag, von 8 bis 14 Uhr. Dass sich eben nicht am Küchentisch entscheidet, ob die Kinder eine Chance haben, sondern dass wir das in der Grundschule machen mit den Schwerpunkten Lesen, Schreiben, Rechnen, mit dem Angebot eines Mittagessens und mit den Hausaufgaben in der Schule. Betreuung, die danach noch benötigt wird, die kann ich dann nach 14 Uhr nach dem Rechtsanspruch auch dann bekommen.
Und für all das braucht man natürlich auch Personal, gerade Sie haben es selber gesagt, Kita, dann auch in der Grundschule. Personal bräuchten Sie auch für die von Ihnen vorgeschlagene Taskforce, die helfen soll bei Gewalt an weiterführenden Schulen. Da sollen dann Psychologen dabei sein, Sicherheitskräfte, speziell geschulte Lehrkräfte. Wie sollen wir das uns vorstellen? Also morgens ein Anruf, hier brennt's, wir brauchen quasi so eine Schulfeuerwehr, die dann zur Schule kommt?
Hätte ich mir gewünscht, bei den 153 Überlastungsanzeigen, die in den letzten Jahren gekommen sind und die weder von der Schulaufsicht noch vom Bildungsministerium in irgendeiner Art und Weise so behandelt worden sind, dass wir jetzt in der Situation sind, wie sie sind.
Aber was hätten Sie sich gewünscht?
Wir erleben eine Schule, wo sich Lehrer, Polizei an der Schule und Videoüberwachung auf den Fluren wünschen. So weit sind wir gekommen. Dann muss ich doch jetzt ohne Denkverbot alles auf den Tisch legen und fragen, wie komme ich in diesen Schulen, wo ich diese Problemlagen habe, weiter? Die Lehrkräfte vor Ort sagen, wir sind überfordert. Und auch da kam die Forderung, wir brauchen Hilfestellung. Und dann brauche ich Schulpsychologen, ich brauche Schulsozialarbeit und ich brauche eben auch Personal, was sich dann darum kümmert, was sich auch um die Kinder kümmert, die eben besonders gewaltbereit sind.
Aber ich glaube, zum Verständnis trotzdem nochmal, wir wollen ja verstehen, was Ihr Vorschlag ist. Was ist das für eine Taskforce? Die fährt morgens los und löscht nachmittags einen Brand an der Carolina-Burger-Schule.
Vielleicht auch über Wochen, die man dann da braucht, weil es einfach eine Situation ist, mit der die Schule alleine nicht mehr zurechtkommt. Und dann brauche ich multiprofessionelle Teams, wo ich ganz viele Professionen zusammen habe, um zu reparieren, was wir gerade dort erleben.
Machen wir an der Stelle noch mal eine Schnellantworterunde, das heißt Satzvervollständigung. Also wir fangen an und Sie vollenden bitte den Satz.
Dass auf unserer Landesliste für die Wahl nur 21% Frauen stehen.
Das schmerzt mich, hätte ich auch gerne mehr gesehen. Trotzdem haben wir eine hervorragende Liste mit tollen Menschen drauf.
Wenn mich Leute mit meinem Bruder Patrick, dem Bundesverkehrsminister, verwechseln.
Dann passiert das.
Julia Klöckner als Bundespräsidentin.
Ich werde keine Namen in den Raum werfen, bevor wir nicht in einem Auswahlverfahren sind. Die zuerst genannt werden, werden es ja nicht, deswegen.
Die wertvollste Briefmarke in meiner Sammlung ist?
Das kann ich Ihnen nicht sagen.
Dass ich kein Instrument spiele, aber trotzdem Vizepräsident des Landesmusikverbandes bin, ist?
Hat mich immer stolz gemacht, weil mir die Musik und die Amateurmusik und die Vereine sehr am Herzen liegen.
Rheinland-Pfalz muss nicht schon 2040 klimaneutral sein, weil?
Weil wir den Transformationsweg zwischen Politik, Regierung, Bürgern und Wirtschaft gemeinsam gestalten müssen und wir Gefahr laufen, wenn wir nochmal 5 Jahre schneller sind als fast alle anderen, wir nicht mehr wettbewerbsfähig sind und das ist dann arbeitsplatzgefährdend und deswegen müssen wir das zurückdrehen.
Ein langer Satz, wir müssen das zurückdrehen. Da können wir vielleicht direkt dran andocken. Sind Sie denn sicher, dass das so ohne weiteres geht? Es gibt ein Landesklimaschutzgesetz, das vielleicht noch einmal kurz zur Erklärung. 5 Jahre vor Deutschland und 10 Jahre vor der Europäischen Union will Rheinland-Pfalz klimaneutral sein. Sie sagen, wir finden, das ist zu schnell, wir wollen dieses Gesetz wieder zurücknehmen. Aber sind Sie denn sicher, dass das möglich ist? Das Bundesverfassungsgericht hat ja schon gesagt, Gesetzgebung muss auch die Rechte künftiger Generationen beachten. Glauben Sie, man kann das einfach wieder kassieren?
Ich glaube nicht, dass es ganz einfach ist, aber wir müssen es tun. Und es ist ja nicht nur so, dass ich nur sage, das Gesetz muss weg, sondern es war ja ein Bündnis, was ich so politisch noch nie erlebt habe, dass die Unternehmerverbände, die Kammern, die Vereinigungen gemeinsam mit den Gewerkschaften gesagt haben, das Gesetz darf nicht kommen, weil wir Zehntausende von Arbeitsplätzen gefährden, weil wir einen großen Anteil von 70.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in der chemischen Industrie in unserem Mittelstand haben, die darunter leiden.
Sie sagen, Sie kassieren es, ohne zu wissen, dass Sie es kassieren können.
Nein, die Regierung sagt auch, da kann man Änderungen vollziehen, sonst würde man 2031 nicht nach einer Evaluation sagen können. Man kann es zurückdrehen. Es gibt nur keinen Sinn, bis 2031 zu warten, denn die Wirtschaft müsste sich jetzt auf den Weg machen.
Ich habe
gesagt, dass es nicht ganz einfach ist, aber es ist machbar.
Schauen wir mal auf die Alternativen. Also Sie finden, klimaneutrale Energieversorgung soll technologieoffen sein. Gehört hier Atomkraft dazu?
Wir haben uns von der Atomkraft verabschiedet und zur Wahrheit gehört, wenn man neue Meiler bauen wollte, was ich persönlich nicht will, dann haben wir Planungszeiten von 20, 30 Jahren. Das werden wir nicht mehr erleben. Bis dahin sind wir klimaneutral. Wir brauchen andere Lösungen.
Also gehört die Atomkraft nicht dazu?
Für mich gehört sie nicht dazu.
Okay, das war ein langes Nein. Vor ein paar Tagen ist ein Entwurf aus dem CDU-geführten Bundeswirtschaftsministerium bekannt geworden, dass kleine Solaranlagen, zum Beispiel auf privaten Dächern, nicht mehr gefördert werden sollen. Dabei fordern Sie, und das tun Sie auch schon länger, aber jetzt auch wieder in Ihrem Wahlprogramm, jedes geeignete Dach soll Energie liefern können. Dann kann aber doch dieses Ende dieser Förderung von Bundesseite jetzt nicht in Ihrem Interesse sein, wenn man sich Ihr Wahlprogramm anschaut.
Es ist noch kein Gesetz durchs Parlament so reingegangen, wie es rausgekommen ist. Es ist jetzt ein Entwurf aus dem Ministerium und dann wird man abwarten, was nachher in die parlamentarische Diskussion geht. Für mich gehört zur Transformation, dass man es gemeinsam angeht. Wenn ich von jetzt auf gleich auf Null fahre, sehe ich das kritisch, sondern man muss einen Zeitplan auf den Tisch legen und sagen, ist es wirklich so, dass sich all diese kleinen Anlagen rechnen, ohne über eine Einspeisevergütung dann noch Förderung zu bekommen. Diesen Beweis muss man dann auch bringen und muss das auch an Zahlenwerken nachvollziehen. Ansonsten wäre das dieses Runterfahren von 100 auf 0 immer der ungeeignetste Weg, eine Förderung langsam auslaufen zu lassen, wenn man es für sinnvoll erachtet.
Und ist dann Ihr Ziel auch, möglichst schnell unabhängig zu werden von Öl und Gas, gerade vielleicht auch angesichts der Kriegslage im Moment?
Wir werden ja nicht nur mit Photovoltaikanlagen auf Dächern von Öl und Gas wegkommen. Ich hätte eine Technologieoffenheit, ich hätte die auch gerne bei den erneuerbaren Energien. Im Fokus gerade hier in Mainz sehe ich bei der Landesregierung immer nur Photovoltaik und Windkraft. Wir haben Geothermie, wir haben Biomasse und wir haben Wasserkraft. Das wird alles stiefmütterlich behandelt. Das sind alles drei grundlastfähige Stromerzeugungen. Auch da müssen wir rangehen. Wir müssen weg von den fossilen Energieträgern. Wir haben uns das Ziel gesetzt, bundesweit dann 2045 klimaneutral zu sein. Und auf diesem Weg sind wir.
Bleiben wir beim Eigenheim gerade mal noch an der Stelle, weil das Wort Miete haben wir tatsächlich in Ihrem Wahlprogramm kein einziges Mal gefunden. 20.000 Euro für eine Familie mit zwei Kindern soll der Eigenheimzuschuss sein. Wer sich Eigentum nicht leisten kann, guckt in die Röhre.
Wir haben ein Wohlstandsversprechen gegeben vor vielen Generationen, dass es einer Familie, die arbeitet, die fleißig ist, die diesen Laden am Laufen hält, es möglich ist, Eigentum zu erwerben oder ein Haus zu bauen. Das merken wir in den letzten Jahren, das funktioniert nicht mehr. Das ist auf der einen Seite die hohen Standards, die wir haben, wo ich fest von überzeugt bin, dass wir auch da irgendwann noch mal kritisch drüber sprechen dürfen. Auf der anderen Seite ist Bauen zu teuer geworden. Es gibt Initiativen in vielen anderen Ländern, wo es um die Grunderwerbsteuer geht. Das wäre aber für den ländlichen Regionen, wo eher gebaut wird, wo ich günstige Bodenpreise habe, eben ungleichgewichtig zu denen, die eine Eigentumswohnung schaffen. Und wir wollen Eigenkapital stärkend sein und dieses Wohlstandsversprechen in Rheinland-Pfalz auch wieder ein Stück unterstützen, dass sich junge Familien das leisten können.
Was 20.000 Euro bei den Hauspreisen oder Wohnungspreisen heutzutage ausmachen, ob das nicht dann doch ein Mitnahmeeffekt ist, das muss man sich dann vielleicht angucken.
Mit zwei Kindern sind es 30. 10.000 okay. Pro Elternteil, 5.000 pro Kind sind 30.000 Euro. Das ist schon eine andere Startnummer. Das ist auch, wenn ich die Grunderwerbsteuer...
Und es ist wie das Hessengeld im Nachbarland, oder?
Ist, wenn ich die Nebenkosten betrachte, glaube ich, schon ein guter Anschub. Und das kann helfen, und weil es Eigenkapital stärkend ist. Und es ist ähnlich wie auch in Hessen. Und da wird es erfolgreich gemacht. Und ich bin überzeugt, das kann man und sollte man auch hier tun.
Unter Ihrer Wunschkoalition, da haben es nämlich CDU und SPD eingeführt.
Ich habe keine Wunschkoalition bis zum 22. März. Ich kämpfe darum, sie CDU-stärkste Kraft wird, und da sind wir auf einem hervorragenden Weg.
Sie haben in Interviews gesagt, Sie hätten nichts zu verlieren bei dieser Wahl, weil eh schon klar ist, wenn es mit dem Chefsessel nicht klappt, werde ich halt Finanzminister unter Alexander Schmeizer?
Nein, ich kämpfe auf Platz 1, wir kämpfen um den Sieg und wir sind auf dem Weg, stärkste Kraft zu werden, dass an uns nicht vorbei regiert werden kann. Aber ich kann doch auch in diesem Wahlkampf, für mich ist das ein anderes Aufspielen, weil ich grundsätzlich nichts zu verlieren habe. Ich habe ganz viel gewonnen. Ich habe eine geeinte Partei, eine geeinte Fraktion, wir haben eine hervorragende Stimmung. Und jetzt geht es noch in die nächsten Tage bis zum 22. März, um dann den Vorsprung zu halten und mich dann am 18. Mai zum Ministerpräsidenten zu wählen.
Wir werden sehen, ob es so kommt. Die Zeit ist abgelaufen. Danke, dass Sie mit uns Backstage waren. Gordon Schnieder von der CDU.
Ich danke Ihnen.
Und die nächste Folge hier, Politik Backstage, gibt es dann mit Alexander Schweizer von der SPD.